Alarm.
Es ist Alarmzeit. Es ist Alman Arabica Zeit. Und ich habe schon eine Tasse Indus. Ich trinke meinen Kaffee immer noch aus einer Weihnachtstasse, weil die so schön sind. Das ist diese schwarze Tasse, die ich immer habe.
Ja.
Und es ist Alarm Alman Arabica Zeit. Ich habe direkt die Aufnahme gestartet, weil ich schon direkt Puls habe. Ich habe Puls.
Ja, wir waren noch Puls. Wir machen immer so einen Pre-Amp-Talk, wo es eigentlich um lustige Dinge geht, die nicht an die Öffentlichkeit gehören. Und Stay hat sich zu entschlossen, ich bin jetzt auf 180, wir müssen jetzt starten und dann höre ich schon das Intro und dann sage ich, okay, los geht's, Feuer.
Herzlich willkommen allgemein da draußen an diesem Freitag zu Alman Arabica. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche, ihr seid gut durch die Woche gekommen. Habt vielleicht auch mal wieder einen anderen Podcast gehört. Gemischtes Hack ist ja nach der 8-jährigen Winterpause, ist ja zurückgekommen. Grüße gehen raus an den zukünftig nicht mehr so auf Platz 1 platzierten Podcast, wenn die weiter so lange Pause machen. Aber ich habe mir den auch angehört am Mittwoch. Ich habe mich gefreut, wieder Tommy, ich bin ja Team Tommy, zu hören und zu sagen, ja, sie sind wieder da und sie haben direkt abgeliefert. Finde ich schön. Ich zumindest höre andere Podcasts und das möchte ich mal erwähnt haben. Lester-Schwestern sind noch nicht da. Ich habe gehört, David Hein wurde gesichtet in den Alpen in so einer Höhle. Also so ist ein das so? So ein Camper oder so ein Hiker hat ihn gesehen, mit so einem Fernglas rumgelaufen und dann wurde so eine Meldung gemacht und dann haben die örtlichen Behörden gesagt, nein, das ist David Hein, der hat das gemeldet. Der versucht da sein Innerstes zu finden und ich hoffe, dass er es bald findet, damit es hier weitergehen kann. Ja,
ja Mann, ich hoffe vor allem, dass er nicht ernsthaft krank ist. Ne? Also mit dieser Burnout-Geschichte sollte man eigentlich keinen Fun machen. Ne? Also
ja, nee, auf keinen Fall. Nee. Also ich glaube ihm das schon, natürlich. Das ist jetzt hier keine Ich denke schon, dass der da viel zu tun hat. Ich denke nur, dass ich immer, das ist bei mir auch immer so eine Sache. Ich versuche mich dann immer in die Leute hinein zu versetzen. Ich glaube einfach, dass ich und vielleicht auch du eine andere, sagen wir mal, Aushaltquote von, in Anführungsstrichen, Arbeit oder Stress haben. Vielleicht sind
wir,
das ist ja bei jedem Mensch unterschiedlich. Bei jedem Mensch ist das ja unterschiedlich. Er hält weniger aus, der hält anders aus. Du darfst ihn dafür nicht verurteilen, das sollte man auch nicht. Aber ich glaube einfach, das ist bei mir anders. Vielleicht sehe ich das auch anders. Vielleicht ist das bei dir auch so. Und wenn bei David Hein das Maß voll ist, dann sollte man auch sagen, nee, hier nicht weiter. Und bis er wieder voll fit ist und dann ballert er rein und dann können wir endlich wieder sagen, was die Lester-Schwestern gut oder schlecht machen, damit jemand die Lester-Schwestern, lästernde Podcast auch mal rüber gelästert wird.
Ja, ne? Naja.
Klar, natürlich.
Also ich persönlich kann das nachvollziehen, weil ich glaube, David ist so einer der Influencer, der alles mitnimmt, ne? Also jetzt nicht im negativen Sinne, nicht im Lost Wochos oder Loft Wochos Prinzip, sondern er nimmt alles mit, was es so an Events gibt und an Auftritten und der macht auch super viel, glaube ich, hinter der Kamera, behind the scenes. Da war zumindest zu der Zeit, wo ich bei Freaks 4U noch gearbeitet habe, da war David Hein eigentlich bei allen Produktionen dabei, die es so irgendwo gab, auch hinter der Kamera. Und ich glaube, den tatsächlichen Aufwand oder den Arbeitsaufwand, den dieser Mann hat, den können wir gar nicht so wirklich bewerten. Von daher wünsche ich ihm da echt alles Gute, dass er das ein bisschen in den Griff kriegt und sich auf das Wichtige beruht. Ich bin ja sowieso großer Freund davon, zu sagen, wenn man sich in der Branche überarbeitet fühlt, dann ist man dumm, weil dann mach doch einfach weniger. Es zwingt dich doch niemand dazu, jede Messe mitzunehmen und nach L.A. zu fliegen und dann in Neuseeland einen Kaffee zu trinken und so. Es zwingt dich halt niemand. Oder?
Ja, aber ja. Wie gesagt, ich bin da manchmal ein bisschen empathielos. Ich versuche mir dann immer vorzustellen, wie das für Leute ist. So wie sich Leute auch vorstellen, wie das für mich ist manchmal, hier zu sitzen und sich im Ruhm zu sonnen. Und irgendwie den ganzen Tag zu sagen, dass man nichts macht. Aber ja, so ist das jetzt. Aber das ist gar nicht der Grund, warum ich wütend bin.
Hey, können wir jetzt bitte wütend werden?
Ich bin erstmal wütend. Gut? Ach du Scheiße, Karl. Stopp. Ich habe gerade Halt, stopp. Ich krieg gerade zwei Benachrichtigungen von meiner Bank-App aufs Handy, wo drin steht, Das
finde ich auch scheiße. Twitch hat ausgezahlt, ja.
Nein, ja, erstmal das, uff. Und zweitens, dass ich 85 Euro an unseren Podcast-Dienst weiterleiten darf, wegen der unglaublich angestauten Stundenzahl, die wir für den Dezember verbraucht haben. Gerade nochmal 80 Euro abgebucht. Also die werden reich an uns.
Ja, wir sind für die schon der lukrativste Podcast aller Zeiten, glaube ich.
Ja, und ihr könnt es auch sein. Also wenn Firmen da draußen Interesse daran haben, dass wir Produkte von ihnen vorstellen, ob das so eine Waschmaschine ist, ein Trockner, ja, oder lass es einfach mal ein Rührstab sein, dann meldet euch doch @AlmanArabica auf Twitter oder almanarabica@gmail.com oder kommt einfach zu unserem Management. Das geht auch, ja. Das ist überhaupt kein Problem.
Reach out.
Reach out.
Reach out.
Big Weil Red. Bei dir noch, der bei dir immer noch.
Der Zimtkaugummi. Der besten.
Was denn jetzt mit dem Zimtkaugummi? Willst du das, die Promo jetzt zu Ende machen?
Ja, das ist ein Zimtkaugummi. Der heißt Big Red. Und gemacht ist der von der Mars GmbH. Zutaten, Zucker,
Mars.
Kaumasse und Glukosesirup.
Du hast es aber anders. Du hast heute, als der Podcast anging, hast du aber eine falsche Darstellung gemacht. Du hast auf der einen Seite sagst du immer, dass wir uns nicht vorbereiten. Auf der anderen sagst du jetzt hier, dass wir ein Prequel-Gespräch machen. Aber eigentlich war das so. Du hast mir einen Clip gezeigt und ich so, nee, das hat er nicht gesagt. Und du so, doch. Und ich so, nee, das meint er nicht ernst. Und du so, doch. Und ich so, okay, ich werde wütend, lass den Podcast starten. Das war unser vorbereitendes Gespräch. Das ist kein Joke. Nicht, dass man jetzt hier denkt, ja, die haben sich irgendeinen Zettel zurechtgelegt oder so. Nein. So, das war die Vorbereitung. Und es gibt eine Änderung. Was denn? Was sagst du?
Ist so, das so lustig, weil es halt so ist. Also normalerweise sind diese Preamp-Gespräche sind nicht vorbereitend für den Podcast, sondern einfach nur, na, wie geht's dir denn so? Alles in Ordnung? Hast du wieder irgendeinen geisteskranken Scheiß im Internet gefunden? Ja, hier, guck mal den Clip an, kennst du den schon?
Also, wir müssen auch mal eine Änderung im Alman-Arabica-Team bekannt geben. Nämlich, Karl und ich haben uns dazu entschlossen, dass es keinen Sinn macht, wenn wir zwei gefährliche Individuen auf der gleichen sozialen Medienplattform sind. Sowohl Karl als auch ich sind wie weiße Haie im Wasser, im Gewässer von Twitter unterwegs und suchen uns so unsere komischen Tweets raus, Leute, die komische Sachen schreiben, Leute, die einfach Statements abgeben, wo wir was zu sagen. Und wir haben uns dazu entschlossen, das zu ändern. Ja, wir haben uns aus der Salzwasserregion, beide aus der Salzwasserregion, aufgeteilt. Karl ist jetzt weiter der weiße Hai im Twitter-Gewässer, der da meine Arbeit mit übernimmt. Also folgt Karl auf Twitter, @dekaldent.
Und jetzt kommt vice versa. Aber wer lieber so der Freund der piktografischen Darstellung von Schand und Schelm ist, der kann auch die Plattform Instagram nutzen. Und da gibt es jemanden, der heißt Say. Und der ist jetzt sehr aktiv, und zwar ohne Twitch-Bahn. Ich habe gestern leicht Panik geschoben, weil ich 35 Stories gesehen habe. Aber ihr kriegt jetzt exklusiven Instagram-Content von Stay. @StayLive.
Ist das @StayLive?
Ja, genau. @StayLive. Weil ich glaube, @Stay ist eine Modefirma, habe ich heute gesehen.
Ich glaube, @Stay ist entweder ein russischer Hacker-Account oder irgendeine Modefirma aus der Ukraine.
Nee, ist eine Modefirma. Stay_Official heißen die. Die haben auch ein richtig fancy Logo. Steht einfach Stay und dann so ein Punkt dahinter, weißt du? Die setzen ja, den Punkt hinter ihre Modemarke. Die machen ganz ausgezeichnete Handtäschchen und Ganzkörperanzüge, wie ich gerade sehe. Oh mein Guck Gott. Da auf jeden Fall vorbei. Bei mir auf Instagram gibt's seit einem Jahr nichts mehr und davor viele Hundebilder, ne?
Ja, Hundebilder gibt's bei mir auch, aber mit dieser abwechselnden Werbung gibt es jetzt sozusagen auf zwei Plattformen, die ihr nutzen könnt, je nach Belieben, eine gewisse Portion von unserer Persönlichkeit. Auf Twitter übernimmt das Karl, ich mach's auf Instagram. Und der Grund ist, ich bin mal ganz offen, ich habe das auch schon gesagt, der Grund ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich Twitter durchgespielt habe. Ich bin von jedem geblockt, der mich blocken musste. Mhm. Ich bin von allen angesprochen worden. Es sind immer die gleichen Kommentare von immer den gleichen Leuten, die sich immer die gleichen Fake-Accounts machen. Ist nicht mehr interessant. Und darum bin ich gewechselt. Und jetzt mehr oder weniger inaktiv auf Twitter. Da kommt immer mal noch was, natürlich. Aber jetzt habe ich mir Twitter-Verbot gegeben für die Woche und vielleicht auch für nächste Woche. Es ist ausschließlich Instagram. Da gibt's auch lustige Filter. Ich habe heute schon über den Zustand einer Kaffeetasse, über Kaffee habe ich gesprochen. Ich habe über Sponsoren gesprochen. Heute auch ein großer Tag für mich, weil alle Sponsoren meines Kanals, alle bestehenden Sponsoren meines Kanals ihre Verträge unterschrieben und verlängert haben. Das ist ja immer so eine Sache. Das heißt, das dauert immer. Das ist ein Prozedere. Congratulations. Alle sind jetzt in Sack und Tasch. Und da freue ich mich natürlich umso mehr. Es ist halt ein sehr erfolgreicher Tag schon. Jetzt haben wir noch einmal Arabica. Dann darf ich gleich rumschreien, weil so ein Typ irgendeinen Clip macht. Ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach, dass das heute so abläuft. Wirklich. Ich bin gut drauf. Aber ich bin auch wütend.
Ich habe auf Twitter, ich habe ein Projekt 2020, und zwar habe ich zwei Projekte. Ich möchte einen trendenden Hashtag erzeugen, und zwar Remanzipation 2020. Ich möchte eine Gegenbewegung der Männer starten gegen Feminismus, ganz klar eindeutig gegen Klima und Feminismus. Und ich möchte von Alice Weidel geblockt werden.
Oh mein Gott. Und was ist mit Sibyl Schick?
Da bin ich schon lange geblockt.
Ah.
Von Sibyl Schick wurde ich geblockt, weil ich geschrieben habe, dass meine Donation für ihre Studiengebühren jetzt anscheinend in MacBook investiert worden sind und ich gerne mein Geld wieder hätte. Und da wurde ich instant geblockt. Ne? Kann man verstehen.
Ja, kann man verstehen. Es gibt noch was für mich. Das ist mehr oder weniger nach dem, wir haben ja im letzten Podcast auch schon über diese Spendensache gesprochen, ne? Mhm. Über diese Koala 20.000 Euro Sache. Da hat sich im Nachhinein ein bisschen was entwickelt für mich. Ich habe mich dazu entschieden, ein permanentes Placement ist das falsche Wort, aber eine permanente Zusammenarbeit mit der Organisation BetterPlace.org anzustreben. Das heißt, ich hatte über den Dezember und auch Anfang Januar so eine Art Awareness-Kampagne, wo ich Leuten gesagt habe, hey, nutzt das doch mal so. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden zu sagen, okay, wir machen das permanent. Ich werde das nie wieder, ich werde das nicht rausnehmen, sondern ich werde regelmäßig darauf hinweisen. Das hat sich bei mir noch geändert. Und das Jahr 2020 birgt so einige Veränderungen, Alter.
Ja, Mann.
Also für mich auf jeden Fall schon ganz große, nicht nur mit Twitter, Instagram, betterplace.org, diese Kampagne mit den Koalas, total irre. Es ist jetzt schon im ersten Monat des Jahres so viel los, dass man sagen kann, Stay, du hast dich verändert, alle sagen das.
Bei mir auch. Ich habe gestern zum ersten Mal vegetarische Fleischwurst gegessen. Und ich muss mir hier selber eingestehen, dass ich mein Leben lang hinter einer falschen Fassade gelebt habe. Und zwar habe ich immer gesagt, und das habe ich oftmals gesagt, auch öffentlich, naja, wenn man mir so ein vegetarisches Produkt und ein richtiges vorlegen würde, ich würde den Unterschied sofort erschmecken. Ne? Das habe ich mir gedacht.
Und naja, das ist wie mit dem Abführmittel. Das kann nur in die Hose gehen.
Ja, richtig, richtig. Und genauso wie mit dem Abführmittel hat dann Isa eine Fleischwurst geholt. Die Isa isst schon länger so vegetarische Produkte, so Alternativprodukte, weil die ihren Fleischkonsum reduzieren wollte aus so tiermoralischen Gründen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Mir ist das egal. Mir ist Tierschutz nicht egal, aber soll sie machen, so nach dem Motto. Ja, und dann hat sie mir zwei Stücken Fleischwurst hingelegt und hat gesagt, so dann zeig jetzt mal, was Sache ist, du Großmaul. Und dann habe ich das erste Stück genommen, habe gesagt, das ist hier, also da muss man gar nicht, das zweite muss ich gar nicht probieren. Das ist halt deutlich die Fleischwurst. Das schmecke ich doch, ich komme vom Dorf. Ja, stellt sich heraus, dass das ein vegetarisches Produkt war. Und mir die richtige Fleischwurst wahrscheinlich aufgrund der Fleischqualität sogar deutlich schlechter geschmeckt hat als die vegetarische Alternative. Und ja, ich muss jetzt mit großer Selbsteingeständnis verkünden, dass ich jetzt auch auf viele, viele, viele vegetarische Alternativprodukte umschweife, weil das einfach leckerer schmeckt. Also gestern Abend gab es Ofenkartoffel mit vegetarischem Cordon Bleu und man schmeckt keinen Unterschied. Also ich schwör's euch, ne? Wenn man dran riecht, dann merkt man, dass es Pappe ist. Also transparent gesagt, wenn man dran riecht, dann riecht es wie Pappe. Aber wenn du es im Mund hast, dann denkst du dir, das schmeckt ja. Ist ähnlich wie beim Pimmel. glaube ich.
Ja, das kann ich nicht sagen, aber vielleicht gibt es da Feedback aus der nicht abgeneigten, also,
Gerne. Okay.
Ja, gerne. Alman Arabica sagt gerne. Ja.
Wir sagen ja zu Oralverkehr.
wir sagen ja zu Fellatio. Super. Das ist aber überhaupt nicht der Grund, warum ich wütend bin. Aber schön, dass du für dich erkannt hast. Ich habe das ja auch. Ich habe ja so einen Plan, einmal die Woche mal richtig reinmetten.
Das war übrigens inspiriert von dir, dass ich das auch ausprobiert habe, weil du gesagt hast, ja, ich esse nur noch einen Tag die Woche Fleisch. Ich dachte mir, du bist groß und ernährst dich fast ausschließlich vegetarisch. Wie kann das sein? Ich dachte, du bist so einer wie ich, der am Tag mindestens 1,5 Kilo Pute isst. Nee, ist nicht so. Und seitdem habe ich das Ganze auch versucht umzustellen und habe mich nicht dieser Produkte verschlossen. Ich muss natürlich dazu sagen, dass diese vegetarischen Produkte scheiße teuer sind, ne? Also wirklich, das ist nichts für den Otto Normalverbraucher, glaube ich, ohne das jetzt disrespectful sagen zu wollen, aber du zahlst gut und gerne 30-40% mehr für diese vegetarischen Produkte, wenn du die kaufst, die schmecken, ne? Also das nur mal, das ist nichts für jeden.
Nee, sollte es schon, aber man sollte da niemanden verurteilen und ich will auch niemanden verurteilen. Ich sag einfach nur so, jo, ich mach das für mich, I don't give a fuck. Wenn ich damit jemanden positiv beeinflusse, nur weil der sagt, was? Dann ist es okay. Wenn nicht, ist mir auch egal, weil ich fand's immer scheiße, dafür verurteilt zu werden, dass ich irgendwie meine Wurst esse oder so. Mhm. Und ich find's auch scheiße, Leute dafür zu verurteilen. Und wenn man das für sich selber machen kann, dann ist das super.
Das ist doch großartig. Jeder soll immer bei sich selber anfangen und so viel für unsere Welt tun, wie er mit sich selber verantworten kann.
Ne? Genau.
Sowohl finanziell als auch moralisch als auch ethisch. Und da gibt's niemanden, der euch irgendwas einreden sollte. Nur ihr. Wenn ihr vor Petrus vor der Tür steht, dann müsst ihr sagen, ich war gottesfürchtig. Ne? So ist es. So ein Ding ist das.
Wie viel Wurst haben Sie denn gegessen? Und dann, uff,
alle.
Und dann, und dann wurde natürlich gesagt.
Wie viel?
Alle.
Und dann hast du natürlich alle gesagt. Petrus steht dann vor dir. Sagen Sie mal, Sie haben eine ganze Legebatterie leer gesnackt. So viel Nuggets kann doch niemand essen. Also.
Oder?
Ja doch, ich habe das unterteilt in 9er-Boxen.
Mit süßerer Soße übrigens.
Köstlich. Oh Gott, da denke ich wieder an die DreamHack. Bald ist ja die DreamHack jetzt in, wann ist denn die jetzt? In einer Woche? Ja, in einer Woche, um genau zu sein.
Richtig, in genau einer Woche, 23. fängt's an.
Und, also 24. eigentlich, aber 23. Ich reise am 23. an. Nichtsdestotrotz, da geht die DreamHack wieder los. Und die Hotels bei der DreamHack, zumindest die Hotels in der direkten Umgebung, die sind relativ nah an einem KFC. Und ich erinnere mich an die letzte DreamHack. Und mein Gott, ich habe einen ganzen Stall vernichtet, Bruder. Ich habe 50 Hühner getötet. So, ich hatte so Bock auf irgendwas zu essen und es war nicht da. Und ich dachte, okay, machst du dir einfach so ein Bucket von KFC fertig. Und dann holst du dir so einen großen Bucket. Und dann frisst du die Scheiße auf. Und dann wird dir am Ende klar, dass du gerade einfach 50 Hühner getötet hast. Weil so viele Schenkel, das geht doch gar nicht. Und dann schämst du dich kurz und dann denkst du, oh, das kannst du nie wieder machen, aber einmal im Jahr einfach so einen Stall ausrotten. So wirklich so ein
so, wir sind wieder 13 Jahre am Huhn. Wir sind wieder 13 Jahre zurück. Ja, aber die schmecken auch gut, ne? Wobei, wie gesagt, ich kann diese wie heißt das nochmal? Ich hab's letzte, diese lilane vegetarische Hühnchenalternative, ihr wisst, Wissel, irgendwas mit V, Mann, ist ja auch scheißegal. Die stellen Hühnchenschnitzel-Imitate und Chicken-Nugget-Imitate da. Und wenn man die Scheiße durchs Fett zieht, dann schmeckt man keinen Unterschied, ne? Also wirklich, da muss man auch nicht mal Hühner töten. Kostet zwar das Doppelte, aber so eine 20er Ladung, da zahlst du bei McDonald's mehr, als wenn du sie ja vegetarisch selber holst, ne? Und schmeckt dreimal besser.
Ja, aber da steht ja vor der Tür und deswegen, darum bin ich aber gar nicht wütend. Ich habe schon fast vergessen.
Wollen wir jetzt anfangen? Wollen wir mit Alice Weidel anfangen oder wollen wir mit dem Twitch-Streamer anfangen?
Wir fangen mit Alice Weidel an. Ich weiß gar nicht, was Alice Weidel wieder gemacht hat.
Okay, Alice Weidel hat heute wieder den Vogel abgeschossen, eben gerade, um ehrlich zu sein. Und mein Parteigenosse Martin Sonneborn hat eine ausgezeichnete Antwort formuliert. Und zwar hat Alice Weidel einen völkischen Tweet verfasst, wo sie geschrieben hat, Vor 75 Jahren flohen 2,5 Millionen Deutsche vor der vorrückenden Roten Armee, völlig überhastet, nur mit dem Notwendigsten auf Pferdewagen oder den Schuttkarren in den minus 20 Grad kalten Winter. Heute gedenken wir der Opfer von Flucht und Vertreibung. Hashtag AfD. Flucht und Vertreibung, 13. Januar 1945, war ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo man auch die Opfer in den Konzentrationslagern hat gefunden. Und Martin Sonneborn antwortet mit der einzig vernünftigen Art und Weise, und zwar hat er geschrieben, Hashtag Hitlerbärtchen Smiley.
Oh Gott, Alter.
Es ist ja großartig. Ich habe gestern habe ich ein Interview gesehen, weil da gibt's jemanden, einen ehemaligen Bundespolizisten, halt von vorne bis hinten voll mit Testosteron. Und der hat gesagt, naja, wir schimpfen immer nur auf die Nazis, aber so wirklich sprechen mit den Opfern tut niemand. Ne? Und dann hat er dann ein Interview geführt mit einem Braunschweiger Neonazi, der halt bekennender Nationalsozialist ist, der das auch sagt. Also die Eingangsfrage war, bist du ein Nazi? Und hat er gesagt, ja, ich bin Nationalsozialist. Und da dachte ich schon, uff, das ist aber eine mutige Aussage, ne? Weil normalerweise ideologisch kann man sich ja im Jahr 2020 nicht mehr so wirklich, auch als Faschist kann man sich nicht mehr mit dem Nationalsozialismus gleichsetzen. Und es stellte sich heraus innerhalb dieses Interviews, dass er die Ideologien des Nationalsozialismus weder kennt noch vertritt, aber sagt, dass er ein Nationalsozialist ist. Und das fand ich sehr, sehr spaßig. Und ich glaube, in die gleiche Kerbe schießen auch die Leute der AfD. Das finde ich sehr, sehr spaßig, dass man versucht, die Mauer, die Mauerfrauen, die Trümmerfrauen, die hatten keine leichte Zeit, ne, und die konnten da auch nicht wirklich was dazu, ne. Aber.
Hast du den Tweet von diesem Bundestagsabgeordneten mitbekommen, der sein Büro nicht räumen will?
Ja, hab ich.
Wer war das bei dem Gehalt? Also da gibt's jemanden, der hat aufgrund von schwierigen Aussagen, wer war denn das, Alter? Mir fällt der Name nicht ein. Und ich weiß auch gerade nicht, was für einen Posten er räumen muss. Mein Gott, ich bin viel zu uninformiert. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil du wieder alles weiter sagst. Und da fallen mir immer die schwierigsten Sachen ein.
Wen meinst du? Den AfD-Typen oder was?
Ja, der sein Büro nicht räumen will.
Brandner heißt der. Brandner? Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Aber der ist Vorsitzender des Rechtsausschusses. Und der wurde abgelehnt. Und der weigert sich, sein Büro zu räumen. Brandner heißt der. Ich weiß aber nicht, wie er mit Vornamen heißt. Warte mal, ich google mal ganz kurz. Brandner AfD Büroräumen.
Ja.
Bundestag. Karl Lauterbach will AfD-Mann Brandner aus seinem Büro manövrieren.
Ja. Genau.
Im November wurde AfD-Mann Stefan Brandner als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt. Nutzt das Ausschussbüro aber immer noch. SPD-Mann Karl Lauterbach wollte dagegen vorgehen. Doch er lag falsch. Ja. Also, merkt euch, wenn ihr abgewählt werdet, Büroräumungen sind nicht unbedingt angebracht. Man kann auch einfach da bleiben.
Ja, wird der jetzt geräumt? Oder du hast jetzt gesagt, er lag falsch. Muss der da jetzt raus, oder?
Nö, der kann da drin bleiben. Der kann drin bleiben.
Ja, aber das ist aber auch, also, naja, keine Ahnung.
Der kommissarische Ausschussvorsitzende Harry Bird Hirte von der CDU hat nach Spiegelinformationen nicht vor, Brandner seine Büroräume streitig zu machen. Also der darf da einfach da bleiben. Das ist anscheinend ein guter Zeitgenosse, ne? Wenn der morgens halt, überleg doch mal, was das auch für die Atmosphäre in diesem Bürokomplex bedeuten würde. Wenn du halt so einen Brandner hast, so einen sympathischen Mann der AfD, der morgens immer Plätzchen vorbeibringt oder auch mal eine Melone im Sommer und Kaffee kocht und dann kommt irgend so ein SPD-Fuzzi mit so einer scheiß Fliege und sagt, hey Bio, aber du bist ja auch schon seit November abgewählt, was machst du noch hier im Büro? Und er sagt so, willst du ein Schnittchen haben?
Und dann sagt er, oh lecker.
Ja, nee. Also Brandner ist übrigens, warum er abgewählt worden ist, muss man jetzt hier, also
er hat abgelehnt, er war ja nicht abgewählt, er wurde abgelehnt, oder?
Abgewählt wurde der. Der war im Amt und wurde dann abgewählt, weil er untragbare Äußerungen zum Terroranschlag in Halle von sich gegeben hat. Zum Beispiel, ja, man sollte die Problematik nicht beim Täter suchen, sondern warum lungern denn so viele Leute in Moscheen und Synagogen rum?
Ach du Scheiße.
Ich hab's jetzt, ich habe kein genaues Zitat vorliegen, aber irgend sowas war das. Irgend sowas in dem Rahmen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der irgend sowas gesagt hat. Also der hat der hat gesagt, ja, hört da auf, in Moscheen und Synagogen rumzulungern und dann passiert so.
Also innerhalb von Räumen rumlungern ist auch, geht auch nicht. Also das ist gleichzusetzen mit in Bahnhöfen rumstehen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Ja, ja.
Das sollte man auch lassen.
Der einzige Mann übrigens, lese ich hier gerade, der den guten Herr Brandner aus seinem Büroraum schmeißen kann, ist der Schäuble. Der kann Gebrauch vom Hausrecht machen.
Ne? Ja, der nimmt dann die Polizei
als Bundestagspolizei gibt's ja wirklich, ne? Genau. Und die kann dann Hausrecht durchsetzen, kann ihn da rausschmeißen, aber ich glaube, der schmiert ganz annehmbare Schnittchen. Der macht sich noch die Mühe und schneidet diese kleinen Gürkchen noch in Scheiben, weißt du?
Ja, ich bin auch morgens. Nicht, also ich verstehe ehrlich gesagt, ich habe diesen Tweet gesehen, war amüsiert. Jetzt wirkt es für mich aber eher so, als wäre das so aufgebauscht. Ich meine, die sind alle scheiße, die sollen sich alle löschen, sage ich mal so. Aber mein Gott, wenn er das Büro hat, ist doch scheißegal, Alter. Der soll da seine Schnittchen schmieren, der soll einen Kaffee kochen, der kann ja auch mal bei den Kollegen vorbeigehen und denen das vorbeibringen, kann sich mal ein bisschen nützlich machen, weil mit seiner politischen Ideologie wird das nicht wirklich was. Deswegen soll er sich da mal ruhig engagieren.
Einfach mal,
vielleicht gibt man denen auch noch einen Besen in die Hand, wischt mal die Tische ab, auch mal mit so einer Lösung, vielleicht auch mal so Flecken entfernen, die da schon lange sind. Kann er vielleicht mal das Personal fragen, ob er so diesen Teppichreiniger ausprobieren kann, der neu gekauft wurde, der so dieses schaumig macht, dann einwirken lassen und dann soll er sich einfach mal mit Sachen auseinandersetzen, die Leuten was bringen, ja?
Also das, also um da ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, weil ihr fragt euch jetzt, wie, der ist nicht mehr da und der darf trotzdem die Büroräume nutzen, das kann doch gar nicht sein, schmeißt den da raus. Es ist immer, Populismus hat immer zwei Seiten, ne? Und in dem Fall hat sich halt ein SPD-Politiker dafür stark gemacht, dass der endlich rausgeschmissen wird. In Wahrheit hat allerdings die AfD-Fraktion noch keinen Ausschussvorsitzenden benannt, also keinen Nachfolger benannt. Und deshalb nutze der Brandner weiterhin die ursprünglich zugewiesenen Räume und ist da noch zumindest im Grauzonenbereich legal vor Ort, ne? Also es gibt keinen Nachfolger. Dieser SPD-Politiker ist nicht der Nachfolger, der diese Büroräume normalerweise nutzen wollen würde oder müsste, sondern er sagt einfach nur, ich will den da nicht, schmeiß den da endlich raus. Und alle anderen sagen, ja, der geht da schon, wenn ein neuer Ausschussvorsitzender gefunden ist. Und solange das nicht der Fall ist, soll er halt, lass den Mann doch da bleiben.
Lass den der Mann doch da.
Ich bin also ja sowieso wirklich. Ich bin ja sowieso Hirtegang, Hashtag Hirtegang. Und wenn Harry Bird sagt, lass den doch drin bleiben, dann sage ich, oh, lass den doch da drin bleiben, ne?
Harry Bird Hirt.
4000 gute Gründe, warum er recht hat.
Harry Bird Hirt. Harry Bird Hirt auch wirklich underrated Politiker. Ja. Gerade im Kontext der, was hat er da, wo hat er so großartige Kommentare abgelassen? War das im Rahmen der Artikel 13 Situation?
Richtig, Harry Bert Hilter hat einem Kritiker gesagt, Bruder, du bist irrelevant auf Twitter.
Weil du 200 Follower hast. Oder so.
Weil
ich 2000 habe und du hast 200. Und
ich habe 4000, also halt mal die Fresse.
Ja, und dann hat er dem gesagt, ey, sag mal, du kannst hier, laber mich nicht voll mit deiner irrelevanten Scheiße. Wie Julian Bam hat er sich gefühlt. Ja, mit seinem, hat halbe Dance School hat er gehabt. Und dann hat Gronkh das natürlich retweetet und auf einmal war der andere größer und es war natürlich unangenehm für Harry Bert Hilter. Harry Bert Hilter auch. Weiß das ja nicht, aber Harry Bert Hirte hat auch einen eigenen Parteisong. Dieser Parteisong wurde von jemandem aufgenommen, der hier am Podcast teilnimmt.
Richtig. Und das Cover wurde von der anderen Person gemacht, in Photoshop. Ja.
Hirte-Gang. #Hirte-Gang.
Hirte-Gang. Viele wissen auch gar nicht, aber es entspricht tatsächlich der Wahrheit, dass die Frau von Medienrechtsanwalt Christian Solmecke tatsächlich für Harry Bert Hirte strippt. Also wirklich.
Hirte Gang, Hirte.
Hirte. Underrated Song auch, ne? Ich fand den wirklich, meine Lieblingsline ist, ich ziehe Level Up Lines, CDU ist die Gang und dein Level nicht meins. Einer meiner Lieblingslines in der deutschen Rap-Geschichte. Großartig. Politik-Rap, gibt's viel zu wenig.
Ja, Politik-Rap. Einfach mal auch so ein Christian Aches einfach mal machen. Einfach so. einfach mal so einen völkischen Rap-Song machen. Einfach so Hip-Hop instrumentalisieren, um einfach mal diesen ganzen Ausländern zu sagen, dass sie sich alle verpissen sollen. Einfach mal sagen, yo, ich komme in deine Gemeinschaftsunterkunft. Du verbreitest einfach Unvernunft.
Und dann, yo, hier ist der Chris. Kennst du eigentlich noch ein paar Rhymes auf Migranten?
Ich brauche da noch welche. Also ich brauche neuen Track. Das macht er dann in seiner völkischen WhatsApp-Gruppe. Der Chris Ares. Ja, hat jemand
Telegram meinst
Reim,
du?
Hat jemand einen guten viersilbigen Reim auf Asylleistungsbewerber gesetzt? oder Aufenthaltsgenehmigung, das brauche ich noch.
Ich brauche noch ein paar Synonyme für Klimahysterie.
Oh, ja, was reimt sich auf? Also, ich habe jetzt ein paar Reime auf Greta. Ich habe später. Ich habe Väter. Väter. Ich habe Väter. Ich habe, also ich versuche da so einen Kombo-Reim aufzumachen. Ich arbeite da auch eng mit dem Alpha-Coaching von Kollega zusammen. Wir haben ja ungefähr die gleiche Position, was das angeht.
Ist dir schon mal aufgefallen? Hast du dir mal die Liste der Unwörter des Jahres angeguckt?
Klimahysterie ist, glaube ich, das Unwort. Aber die Unwörter habe ich, die Nominierten habe ich gar nicht angeschaut.
Nicht die Nominierten, die Unwörter des Jahres in Reihenfolge könnte auch eigentlich so die Rückseite von einem Chris Ares Mixtape sein. Also das könnten alles so Tracks von Chris Ares sein. Pass auf.
Ja, so wir sagen jetzt einfach mit der Unwörter, wir werden jetzt das nächste Chris Ares Album, wenn wir jetzt spoilern, exklusiv, stellt euch das Album vor, da steht Chris Ares vorne in so einem völkischen, so dominant in der Mitte mit so einem Wikingerhelm. Einfach um so ein nordischer Flair. Es regnet, er ist oberkörperfrei, es ist nass und im Hintergrund sieht man so eine deutsche Familie, die hinter ihm steht, die er beschützt mit seinem Wikingerhelm. Und vor ihm steht so ein Messertyp mit einem schwarzen Kopf und auch so einem langen Bart.
Der trägt so eine Einreisegenehmigung.
Die aber noch nicht gestempelt ist. Auf seinem Rücken, der hat eine Jacke an, auf der Jacke steht da steht einfach so in Areal 45 steht Duldung drauf. Und das nächste Chris Averes Albumcover. Und jetzt dreht man die CD um und da stehen jetzt folgende Tracks drauf.
Richtig. Track 1 ist Alternativlos. Das Unwort des Jahres 2010, Alternativlos, wurde auch von der rechtspopulistischen Schiene genutzt, um quasi bevor man überhaupt einen Diskurs anfängt zu sagen, naja, hier gibt es keine Alternative. Also wurde häufig verwendet anscheinend im Jahr 2010, 2009, das Unwort des Jahres, Betriebsrat verseucht. Ja.
Und produziert von Deutsche Beats.
Odin Beats.
Odin Beats.
Die Wahrnehmung von Arbeitnehmerinteressen störe zwar viele Unternehmen, Betriebsräte als solche zu bezeichnen, sei indes ein sprachlicher Tiefpunkt im Umgang mit Lohnabhängigen.
So, mach weiter. Zweiter Song war?
Betriebsrat verseucht.
Betriebsrat verseucht. Du bist Betriebsrat verseucht. Oh. Oh.
Oh. Keine Rechte für Nichtrechte.
Warum kann ich nicht unter den Mindestlohn für die Ausländer? Du bist Betriebsrat verseucht. Oh!
Oh. Der nächste Track ist auch ein Top-Track. Der dritte Track, Dönermorde.
Die Single-Auskopplung Dönermorde?
Dönermorde, ja, Dönermorde.
Chris Ares, Single-Auskopplung Dönermorde. Ich komm zu deinem Kebab-Stand.
Oh Gott, wir betreten jetzt ganz schwierige Gefilde. Warum Unwort des Jahres Dönermorde? Weil man laut deutscher Sprachwissenschaft damit die NSU-Verbrechen sehr herunterspielt. Also man beschränkt diese Straftaten auf die Tatsache, dass sie an Dönerimbissen oder dass man beschränkt sie auf Imbissgerichte. Das ist die Begründung dafür. 2012, der nächste Track, Opferabo.
Opferabo?
Weißt du, woher der Begriff kommt? Opferabo?
Warte mal, also wir waren jetzt bei 4. Das ist jetzt 5, ne? Opferabo.
Das ist ein Skit von Jörg Kachelmann.
Ist ein Skit von Jörg Kachelmann, wo er über die Wettermeteorologen herzieht in einem Telefonat, was er privat mit dem ZDF-Vorstand geführt hat.
Da hat er richtig für auf den Sack gekriegt für den Begriff Opferabo, weil er damit gesagt hat, nach seiner Freisprechung, dass Frauen in der Gesellschaft ein Opferabo hätten. Das bedeutet, egal was sie sagen, ihnen wird zunächst Recht gegeben und es würde jahrelange Prozesse benötigen, um das zu negieren.
Ja, das Frauen ist ein Skizal. Frauen gehören doch in die Küche und Waschküche.
Gott, Chris.
Und jetzt wird's richtig,
ich sehe schon das Chris Ares Best of.
Ey, jetzt wird's, ich lese dir jetzt einfach mal alle vor, weil du wirst mir nicht glauben, das ist seit 2013 bis 2019 sind das die Unwörter des Jahres und das hört sich jetzt legit an wie ein Album von Chris Ares. Pass auf, 2013 Sozialtourismus. Sozialtourismus ist gegen unerwünschte Zuwanderer, insbesondere aus Osteuropa,
ne? Es kommen Rumänen, Ukrainer über die Grenze, yo. Lieber Geld für Oma statt für Sinti und Roma.
Das ist. Oh Gott, das ist natürlich jetzt alles humoristisch gesehen. Grüße gehen aus an Chris Ares und seinen scheiß Nationalrap, Alter. Soll sich mal löschen.
Identitätsrap heißt das übrigens. Du musst aufpassen, dass du keinen Diss-Track bekommst. Du bist nämlich nicht blond. Das ist eigentlich schon Grund genug, dass du einen Diss-Track bekommst.
Der soll mal einen scheiß Diss-Track machen. Den demontiere ich aber auf anderer Ebene.
Nee, ich würde auch gerne sowas wie Rapper Mittwoch machen. Chris Ares gegen Karate Andi.
Chris Ares gegen Cynic. Wo er dann gleich dem Bilderbuch Schwarzen gegenübersteht.
Oh Gott, nee, bitte nicht. Ey,
das wäre großartig. Du bist hier fremd im eigenen Land. Und macht er dann einen auf Pilat.
Ja. 2014, Unwort, ein schönes Wort, Lügenpresse. Lügenpresse, Unwort des Jahres 2014, müssen wir, glaube ich, nicht ausdiskutieren. Verwendung des Begriffs war halt insbesondere Pegida ist dafür bekannt gewesen, den Begriff Lügenpresse auf Pullis zu drucken. Sind schöne Pullis, ne? Lügenpresse auf die
Norman
Fresse.
Norman Ritter trägt auch einen davon.
Norman Ritter ist großer Influencer, was Pegida-Merch angeht. 2015, Unwort des Jahres, Gutmensch.
Oh Gott, Alter.
Gutmensch ist ja ein Begriff, den ich wirklich hasse, ne? Ah. Also ich hasse das. Warum? Gutmensch, laut offizieller Begriffsbedeutung ist das, bezeichnet man damit die Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm und weltfremd.
Ja.
Gerade Leute, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren, kriegen damit den Stempel, ihr habt ein Helfersyndrom und ihr moralischen Imperialismus, was macht ihr denn da? Löscht euch mal, ihr guten Menschen. So ein Ding ist das bei einer Flasche Bier. 2016, Unwort des Jahres, Volksverräter.
Oh Gott, Alter, seit Jahren fällt mir gerade auf, dass seit Jahren diese dumme Nazi-Sprechscheiße dafür sorgt, dass einfach die Unwörter automatisch ausgewählt werden aus einem vordefinierten Katalog. Du kannst einfach ein paar besondere Reden von Höcke oder irgendeinem anderen Idioten aufzeichnen und dann kannst du danach aus diesem bestehenden Katalog von, wer weiß, 2 à 4 Seiten dummen Talks, kannst du dir einfach das Unwort aussuchen, weil es hundertprozentig vorkommt. Meine Güte, ey, das kannst du ja nicht ausdenken.
Übrigens, der Erste, der gesagt hat, Volksverräter, war jemand aus einer Partei, die hier auf gar keinen Fall als Alternative bezeichnet werden sollte. Und der hat einen gewählten Politiker, also Volksverräter genannt und hat ihn damit versucht zu beschimpfen. Unwort des Jahres 2016. Gibt's wahrscheinlich schon länger das Wort, aber da ist es nochmal so richtig. Also gibt's deutlich länger. Volksverräter.
Ja, ja, klar. Schon,
ewig lange gibt's das.
Aber wurde dann halt neu gebrandet, könnte man
sagen. Zweiten Frühling hat das Wort gefeiert. Oh Gott. 2017, Unwort des Jahres, alternative Fakten.
Obwohl, da muss ich sagen, ja. Aber jetzt ist die Frage, in welchem Kontext das Unwort darstellt. Im Kontext der Tatsache, dass man sich darauf beruft, alternative Fakten zu haben, oder dass es sich darauf beruft, alternative Fakten zu callen, weißt du?
Es gibt gar keine Alternative. Was ist denn, ein Fakt kann nicht alternativ sein.
Ja, aber ich meine, wie wird das Unwort benutzt? Wird es von Leuten benutzt, die bezeichnen ihre Option als alternative Option, als alternativen Fakt? Oder wird das Unwort in dem Moment genutzt, wo man sich wo man sagt, Bruder, was für alternative Fakten benutzt du? Es gibt sowas nicht. Das ist jetzt die Frage, meine ich.
Ja, nee, das wird von Leuten, also das ist schon, man nimmt halt irgendwelche dummen Dinge, die man dann als Faktum darstellt, um dann die öffentliche Auseinandersetzung legitim zu machen. Also du nimmst dann sowas.
Übrigens, erzähl weiter, ja? Sorry.
Also du sagst zum Beispiel sowas wie, naja, wir haben jetzt hier in Deutschland schon eine Überbevölkerung an Muslimen. So, und dann das stellst du so dahin und sagst, das ist so, und dann nimmst du am besten irgendeine Prozentzahl, die aber keinen Sinn macht. Und damit machst du dann den Diskurs über die Ausländerpolitik in der Bundesrepublik salonfähig. Das sind alternative Fakten. Du nimmst halt irgendwas und versuchst eine Diskussion anzuregen mit dummem Scheiß, weil du hast keine Grundlage für die Diskussion.
Ich habe übrigens gelesen, das ist ganz interessant, Facebook musste ja gegen diese alternativen Fakten irgendwas tun, beziehungsweise Facebook nicht, aber es gibt Vereine, die sich damit auseinandersetzen, ja, also
korrekt.
Explizit. Und es gab ein Urteil, jetzt ein Gerichtsurteil gegen einen rechten Block, einen populistisch rechten Block, der geklagt hat gegen so eine Organisation, dass diese Organisation seine durch alternative Medien publizierten Belege diskreditiert und sich sozusagen dementsprechend gegen Meinungsfreiheit und sowas positioniert und das ja unfair ist, weil sobald so eine alternative, sobald diese Prüfung stattgefunden hat, wird der auf Facebook stattfindende Blogpost oder deinen Kommentar oder was auch immer du dazu geschrieben hast, nicht mehr promoted. Das heißt, du kriegst erstmal eine Korrektur in den Kommentaren von Facebook selber wohl, wo drin steht, yo, das hier ist alles Blödsinn, das wurde geprüft. Also wenn ihr das lest, Faktencheck hat gesagt, das ist alles Schwachsinn. Und dagegen hat er geklagt und er hat verloren.
Ja, zu Recht hat er. Warum hat er geklagt? Ich habe das auch gelesen. Dieser Betreiber der Facebook-Seite hat so Bilder gepostet, wie so eine Gruppe von typischen, also ganz, ganz klassisch dargestellten Menschen mit Migrationshintergrund und hat dann da im klassischen Tumblr-Helvetica-Stil drüber geschrieben, 37% der Bevölkerung sind Muslime. Willst du auch einer werden? Fragezeichen. So, und dann hat's, und das ist Schwachsinn. Das sind, keine Ahnung, 4-5%. Das Höchste, wie man, also, dass man gehen kann. Und dann hat Facebook und auch alle anderen Plattformen, die sowas dann der Verbreitung dienen, haben gesagt, das können wir nicht stehen lassen. Weil der Otto Normaltrottel, der das auf seinem HP-Laptop betrachtet bei einer Flasche Bier, denkt sich, ja, 37% sind aber ganz schön viele, ne? Und dann guckt er raus und sieht, na, ich kann's ja auch abzählen an einer Hand, das stimmt schon. Stimmt aber nicht. So, und dann hat Facebook gesagt, okay, da müssen wir gegen vorgehen. Das ist auch richtig, dass sie das machen. Und die haben dann gesagt, okay, wann immer solche Fakten präsentiert werden oder wann immer etwas, also dummer Stuss, als Fakt ausgegeben wird, müssen wir das korrigieren und unterbinden die Weiterverbreitung. Und die haben dagegen geklagt, weil sie mit der Schiene reingehen, das verstößt gegen Paragraph 5 Grundgesetzbuch, also Meinungsfreiheit, und haben verloren, weil das Gericht dann gesagt hat, das ist keine Meinung.
Das ist
also
dumm, ja.
Zu sagen, es gibt 37% Asylanten oder Muslime in Deutschland, ist halt keine Meinung, sondern es ist faktisch falsch. Und deswegen darf man es nicht verbreiten, weil es eben rechtspopulistisch verwendet wird und da hat man was dagegen und das ist auch vollkommen in Ordnung, ne? Aber ja, das sind die alternativen Fakten, 2017 Unwort des Jahres, 2019 wissen wir, ist Klimahysterie und 2018 Anti-Abschiebeindustrie.
Oh Gott, Alter, was? Das höre ich das erste Mal.
Ich habe es auch vorher nicht gelesen, aber anscheinend...
Abschiebeindustrie.
Richtig, anscheinend ist das ein Begriff... Gott. Ist das ein Begriff der linken, grünen und sozialen Parteien vorwirft, mit der Flüchtlingspolitik Geld verdienen zu wollen? Ne? Und oh, das, Gott, das Willen, also. Deswegen der Begriff Industrie. Also man würde die Leute bewusst nicht abschieben, da man damit Geld verdient und deswegen Anti-Abschiebeindustrie. Man würde Gott, Asylbewerber Alter. Produzieren, mit denen man dann im eigenen Land Geld verdienen würde.
Es ist halt wirklich nur Nazi-Sprech, ne?
Ja, es ist nur Nazi-Jargon.
Alles Nazi-Talk. Holy fuck. Ja, umso besser, dass das immer noch als Unwort deklariert wird. Und dass da anscheinend auch noch Leute sitzen, die sich echt denken, Alter, was labert ihr eigentlich? Sehr gut. Naja,
du liest, aber du liest sowas und du denkst ja, Alter, es ist, könnte halt wirklich eine Trackliste von Chris Ares sein, ne? Also
ja, tatsächlich. Und wenn ihr das Album Unwort, das Album Unwort vorbestellen wollt, dann einfach mit 20 Reichsmark im Chris Ares Online Shop. Das ist so eine eigene Währung. Die wollen auch bald ein eigenes Land aufmachen und da holen sie die Reichsmark zurück. Sie isolieren sich sozusagen von der BRD GmbH und wollen sich so isolieren. Die haben auch schon Gehöft im Auge, das sie holen wollen. Und der Name ist noch nicht ganz klar, aber ich wünsche den Jungs auf jeden Fall viel Glück und ich hoffe, dass sie sich solidarisch gemeinschaftlich von Deutschland distanzieren, weil die Spinner braucht hier keiner, ehrlich nicht.
Ja.
Gut. Amen. Das ist aber gar nicht der, das war der erste Punkt, da war aber gar nicht der Grund, warum ich wütend war. Also was heißt wütend, aber ich war aufgebracht. Ich bin auch immer noch aufgebracht.
Denn ist aber gut, dass wir jetzt ein bisschen Distanz reingebracht haben.
Ja, weil ich nicht sofort rumschreien kann, aber ich rede mich schon wieder in Rage, weil ich denke, das kannst du doch nicht ernst meinen. So, ich versuche mal kurz den Kontext darzustellen und ein paar Definitionen zu machen, damit jeder weiß, der da draußen rumschwirrt, jetzt sagt, okay, wovon reden die Männer? Internet? Also, wir beide, Karl und ich, sind Twitch-Streamer. Das sollte mittlerweile klar sein. Wir haben ja einen Twitch-Kanal, wir streamen darauf täglich, wir machen Blödsinn, wir unterhalten Leute und wir können in der glücklichen Position sein, damit unseren Lebensunterhalt zu verdienen und sagen und aber auch gleichzeitig... wir spielen
einmal die Woche Tabletop-Simulator zusammen. Das sind großartige Brettspielabende. Die Tradition kriegen werden und die den Markt übernehmen im Jahr 2020. Dankeschön.
Ja, ich habe übrigens sehr, sehr gelacht beim letzten Mal. Wir spielen Spiele wie beispielsweise Secret Hitler, Monopoly, Uno oder Cards Against Humanity, also auch grenzwertige Scheiße. Und das macht sehr viel Spaß, also schaut doch mal bei uns vorbei, wenn ihr das möchtet. Nichtsdestotrotz sind wir in der glücklichen Lage, davon leben zu können und wir sind beide auch der Position, also gemeinschaftlich würde ich jetzt einfach sagen, wir haben beide die Position zu sagen, das ist nicht wirklich Arbeit. Das ist halt easy. Okay, das jetzt erstmal dahingestellt. Auf Twitch, auf der Plattform Twitch, gibt es eine Funktion für Partner, die nennt sich Bounty Board. Das Bounty Board heißt, das ist so genannt, das Deutsch übersetzt, das schwarze Brett. Dort ist, das ist sozusagen das von Twitch zur Verfügung gestellte Sponsorenbrett. Als Partner, wenn du ausgewählt bist, kannst du da reingehen, kannst dir einen Sponsor auswählen, wenn eine Aktion gestartet ist. Und im Rahmen dieser Aktion kannst du das für deinen Kanal machen und kriegst dann sozusagen über die Plattform Twitch eine Auszahlung. Soweit, so gut. Es gibt unterschiedliche Kampagnen. Es gibt mal einen Energy Drink, es gibt mal ein Spiel, es gibt mal eine andere Plattform, es gibt mal eine, es gibt unterschiedliche Produkte, alles relativ gaming-nah. Und damit kann man sich das vorstellen, ja? Du wirst
tatsächlich seit 2020 super viel Non-Endemic. Super viel positiver Scheiß. Sowas wie Werbung für Ausbildungsberufe, Werbung für Industriezweige und so ein Shit. Ne? Also wirklich, die geben sich da Mühe, aber die Bezahlung ist eben eher wack. Ne? Also bei vielen Dingen habe ich mir gedacht, ja, ich würde das eigentlich ganz gerne machen, aber die Bezahlung ist halt ziemlich wack.
So, also damit ist die erste Definition klar. Zweite Definition. Twitch.tv hat eine Startseite. Diese Startseite ist logischerweise die Seite, die dich willkommen heißt, wenn du Twitch.tv betrittst. Und in dieser Startseite gibt es eine Streamer-Rotation. Das heißt, du kommst da drauf auf die Seite und du hast sofort einen Stream offen. Und diese Rotation ist zufällig zu einem gewissen Teil und sie ist auch geplant. Das heißt, man kann sich als Partner mit seinem Partnermanager auseinandersetzen und sagen, hey, ich hätte gerne einen Frontpage, eine Startseitenplatzierung und von dann bis dann würde ich das machen wollen, kann ich das haben? Und im Gespräch mit dem Twitch-Mitarbeiter wird es dann befürwortet oder wird es abgelehnt? Ich habe persönlich solche Startseitengespräche noch nicht geführt. Ich weiß aber von Leuten, dass es dann halt einfach darum geht, weil du kriegst deine Uhrzeit gesagt und weißt du, okay, du bist auf der Startseite. Das bedeutet aber auch, dass du natürlich unglaublich viel mehr Zuschauer in deinem Kanal hast, obwohl die nicht in deinem Kanal sind. Man könnte das jetzt als gefälscht nennen. Es sind aber irgendwie Menschen, auch wenn sie das nicht wollen. Also die gehen auf die Seite von Twitch.tv und sehen dann irgendwie deinen Stream, obwohl sie die Scheiße nicht reinziehen wollen. Aber sie haben das halt direkt in der Fresse. Du kannst nichts dagegen machen. Und das ist ein erheblicher Boost für deine Zuschauerzahl. Definition 2 sollte soweit klar sein. Jetzt die dritte. Und da geht's nochmal explizit um das Bounty Board. Abhängig von deinen Zuschauerzahlen hast du natürlich eine Vergütung. Das bedeutet, wenn du so ein Placement annimmst über das schwarze Brett, dieses Sponsorenbrett, dann hast du, wenn du mehr Zuschauer hast, kriegst du mehr Geld. Da gibt's aber eine Maximalgrenze, die für jeden individuell ist. Oder wenn du weniger hast, kriegst du weniger Geld. Das hängt immer davon ab. Gibt aber
eine Minimalgrenze.
Also gibt's auch wieder eine Minimalgrenze.
Das ist in diesem Fall sehr wichtig. Die Minimalgrenze sind 500 Zuschauer. Also unter 500 Zuschauern kannst du diese Bounties nicht annehmen
und bekommst
keine Auszahlung. Also ich weiß nicht, ich bin halt nicht unter 500, aber ich meine, man kann das annehmen, aber bist du unter 500, kannst du
es nicht auslösen.
Keine Auszahlung. Ne?
Ja. So, das heißt, es gibt eine Minimal- und eine Maximalgrenze. Das ist auch wieder sehr wichtig zu wissen. Und jetzt wird der ein oder andere vielleicht schon wissen, worauf ich hinaus will. Jetzt könnte man ja meinen, dass es Leute gibt, die sehr klein auf Twitch sind, die sagen, halt, stopp. Ich würde gerne so ein Bounty Board machen, aber ich habe nicht genug Zuschauer. Was ist denn, wenn ich mir, und dann wird's eklig, was ist denn, wenn ich mir mit meinem Partnermanager frage, ob ich so eine Startseitenplatzierung habe, das dann erfahre und dann warte, bis ich so ein Placement habe und dann dieses Placement durchführe. Und genau in diesem Fall geht's darum. Ich habe hier einen Clip vor mir und ich krieg Augenkrebs, wenn ich mir das so vorstelle. Und das ist auch echt richtig, wirklich eklig, wo die Person da sitzt in seinem Stream und sagt, hallo Chat, könnt ihr mir bitte sagen in 5 Minuten, ob wir genug Zuschauer haben? Weil ich würde gerne das Bounty auslösen, damit ich mir die Kohlen, damit ich mir die Asche in die Tasche stecken kann, weil sonst kann ich das nicht. Und das ist aus vielerlei Gründen fragwürdig. Erstens ist es für mich, meiner Ansicht nach, ein Betrug am Sponsor. Zweitens ist es eine inflationäre Darstellung deiner eigenen Relevanz. Drittens ist es eine ziemlich klare Absicht, dass du ausschließlich auf Kohle aus bist. Viertens ist es ein wirklich, wirklich fragwürdiger Moment, ob du auf der Plattform an der richtigen Adresse bist, wenn du Leute daran erinnern musst, ob du genug Zuschauer hast, ob du hier die Scheiße durchziehen kannst. Fünftens, wenn du selber weißt, dass du nicht groß genug bist, um so eine Scheiße durchzuziehen, erfordert es schon eine gewisse, ich würde es vielleicht kriminelle Energie nennen, aber das ist ein sehr überspitzter Begriff, auf jeden Fall eine gewisse Motivation, sowas so zu konstruieren, damit du das auslösen kannst. Und allein dieser Weg, ich muss da die Platzierung holen, ich muss da den vorher fragen, ich kriege eine Zeit gesagt, dann muss ich mich hinsetzen, muss warten, dann muss ich das Dashboard offen haben, muss in das schwarze Brett reingucken, muss warten, bis es ausgelöst ist, dann habe ich genug Zuschauer, dann kann ich das machen und dann ziehe ich das eine halbe Stunde durch und habe mir Taschen voll gemacht. Das ist so ich rede mich in Rage, aber es ist wirklich asozial, Alter. Das ist so widerwärtig. Twitch gibt dir so viele Monetarisierungsmöglichkeiten. Leute können dir Subs schenken, Leute können dir Bits geben, Leute können Tier 1, Tier 2, Tier 3 Subs machen. Du kannst Hype Trains auslösen. Alter, du hast Werbekosten. Das kann sogar ein Affiliate machen. Das können so viele Leute machen. Du hast so viele Möglichkeiten. Und trotzdem gibt's noch Asoziale da draußen, die sich auf solche Situationen auf solche Methoden zurückgreifen müssen. Und das ist für mich einfach was, wo ich sage, Alter, warum werden so Leute nicht in den Tod geflamed? So was, das ist so, genau das ist das, was Leute halt abfuckt. Nämlich der monetäre Aspekt, der so eklig im Vordergrund steht, dass man sich schon fast die Augen abreißen muss. So, dass man sich mit dem Löffel am besten in die Augenhöhle geht und sagt, okay, nimm es. So, das ist so fucking eklig, dass ich, als ich das gesehen habe, 3-mal die Frage stellen musste, sag mal, Karl, das ist doch fake, das ist nicht echt, das meint er nicht ernst. Und Karl musste mir sagen, doch, das ist echt. Und ich sitze hier und denke mir nur, why the fuck? Ist es ein Twitch-Problem, weil die Leute immer wieder merken, yo, hier geht's nur ums Geld, ich kann anfangen zu streamen und werd reich? Oder ist es ein Problem von den mental disabled Leuten, die da sitzen und nicht wissen, wie sie das richtig umsetzen müssen? Ist es einfach ein Problem, weil die Leute nicht mehr wissen, dass du das hier machst und es kein Beruf ist, dass du nicht lernen kannst? Was ist das Problem? Und warum gibt's solche Leute, die können sich fucking löschen?
Wir gehen jetzt mal nach Karlsruhe. Mein Lieber. Mein Güter. Ich stimme da übrigens, ich stimme überein. Viele von den Punkten, die du gesagt hast, warum du das widerwärtig findest, mit denen würde ich jetzt speziell nicht d'accord gehen. Also man gibt damit zu, dass man das nur aus monetären Gründen macht. Ich meine, das machen wir beide auch. Wir sind beide Leute, die ihre Community, wenn man das denn so nennen mag, oder ihre Zuschauer nicht durch irgendwelche illusionären Gefilde und Wunderwälder treiben, sondern wir sagen ganz offen, ja, es ist halt ein Job, Mann. Wir verdienen hier mit unser Geld und wenn ihr hier reinzappt, dann ist das edel, weißt du? Also auch wir sagen offen, dass wir das aus monetären Gründen machen, ne? Aber für mich spielt dabei Folgendes eine Rolle. Und zwar möchte ich mal Paragraph 263 des Strafgesetzbuches vorlesen, ja? Betrug. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspielung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und 2, der Versuch ist strafbar. So, und das behalten wir mal im Hinterkopf. Denn jetzt habe ich dir gerade was geschickt im Discord, das ist eine Grafik, die durchschnittlichen Zuschauer zeigen, ja? Und da können wir wirklich von Erstellung des Kanals, bis Januar 2020 können wir da durchscrollen und ich gebe euch mal ein paar Highlights, also 45, 52, 61, 59, 58, 65, 49, 47. Ich kann weiter so machen. Das sind jetzt keine fiktiven Zahlen, sondern es sind die durchschnittlichen Zuschauerzahlen innerhalb des jeweiligen Monats. Und das ist auch nicht schlimm. Weißt du, wenn der das als Hobby betreibt und ein bisschen für seine Kumpels streamt und so, dann ist das cool, Mann. Weißt du, broadcast yourself. Es kommt nicht auf die Zuschauer an, die du hast. Und die Zuschauer stellen auch keinen Wert dar und auch keine Relevanz oder Daseinsberechtigung oder sonst irgendwas. Das ist scheißegal, Mann. Streamt, wenn ihr Bock drauf habt und wenn ihr irgendwann davon leben könnt, dann fühlt euch von Gott geküsst, weil das ist ein fucking edles Privileg. Aber man braucht es nicht. Kleine Streamer oder Streamer, die das hobbymäßig betreiben, sind genauso wertvoll wie alle anderen auch. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Der Punkt ist aber der folgende. Denn anscheinend ist er ist Twitch-Partner, ohne dafür die Zahlen zu haben. Und er ist auch Bounty Board Inhaber. Hat aber nicht eine Übertragung in der Geschichte seines Kanals, die minimalen Voraussetzungen für so einen Bounty erfüllen. Im Januar 2020 hat er eine durchschnittliche Zuschaueranzahl von 1395. Und ihr fragt euch jetzt, wie ist das möglich, Karl? Wie kann jemand von 37 durchschnittlichen Zuschauern im November zu 1400 im Januar kommen? Die Antwort darauf, die Twitch-Startseite. Und jetzt kommen wir zum Thema Betrug. Betrug am Kunden. Dieses Bounty Board ist eine Plattform, die Twitch nutzt, um Promotion für eine Marke an Firmen zu verkaufen. Twitch sagt also dieser Firma, pass auf, wir stellen das da rein. Und wenn ein Streamer eine gewisse Anzahl an Zuschauern hat, dann können wir diese Zuschauerleistung, diese Werbewirkung an dich verkaufen. Und der Kunde sagt zu. Und jetzt wird es wichtig, die Twitch Frontpage nochmal zu definieren, denn die Zahlen, die man damit erhält, sind 100%ig fiktiv. Keiner von den Leuten, die dir da als Zuschauer angezeigt werden, gucken deinen Stream aktiv. Das sind zum großen Teil Leute, so wie ich gerade, die Twitch-Startseite irgendwo in einem Tab aufhaben. Die ist sowieso per se erstmal gemutet. Das heißt, du hörst diesen Stream noch nicht mal, zählst aber als eindeutiger Zuschauer. Einfach nur, weil du auf dieser Twitch-Startseite bist. Und laut meiner Empfindung ist das keine Werbeleistung. Wenn jetzt derzeit auf der Twitch-Frontpage eine Werbung abgespielt wird, konsumiere ich diese Werbung nicht, werde allerdings als Zuschauer dieser Werbung angezeigt. Das heißt, die Werbewirkung, die an den Kunden verkauft wird, ist durch meine Person gleich null, weil ich noch nicht mal mitbekomme, was da passiert. Und dieser Streamer, der es gerade gesagt hat, und der hat übrigens vor 30 Minuten auf meinen Tweet geantwortet, weil ich habe mich halt ein bisschen drüber lustig gemacht, ne? Und er hat Folgendes geschrieben, ich möchte das jetzt vorlesen. Say, hör zu. Und was ist jetzt genau das Problem, was du mit mir hast? Weil ich eine Bounty mache, die 2 Minuten geht und den Max Payout mitnehmen will, weil es sich anbietet. Ich bin sogar noch ehrlich und sage es frei raus. Kriegt man da nicht mal Authentizitätspunkte falsch geschrieben oder sowas? Und da wird mir schlecht.
Ich habe mir selber Maßstäbe gesetzt, wie ich mit Leuten umgehe, und ich möchte diese Maßstäbe nicht brechen. Ich habe gestern schon sehr gekämpft, als ich im Stream ein Statement von einem Yo Olli gesehen habe, und ich möchte das jetzt auch wieder machen. Ich denke, der Typ ist ein Vollidiot. Das ist auch das Maximal, was er aus mir rauskriegt. Wenn er selber nicht erkennt, warum das nichts mit Authentizität zu tun hat und nichts mit Kredibilität, sondern eher mit der Tatsache, dass dein Kopf nicht richtig funktioniert, dann kann er halt keinem irgendwem helfen. Also
für mich ist das Betrug. Für mich ist das Betrug. Und das zerstört die Leute, die damit ihr Geld verdienen. Wie mich und wie dich. Wir verdienen unser Geld damit, dass wir Werbung an Kunden verkaufen.
Ja,
und diese Kunden sind teilweise die gleichen, die Werbung dann auf diesem Kanal kaufen. Und die Werbeleistung auf diesem Kanal ist null. Er kriegt 1700 Zuschauer, die er verkauft, um den maximalen Payout, wie er sagt, zu bekommen. Aber dieser maximale Payout ist für ihn eine Bereicherung, für die Firma allerdings verbranntes Geld.
Zumal das ja auch nachträglich nachhaltiger Schaden, also so wie du sagst, ich würde es jetzt nicht auf mich beziehen, weil ich nicht weiß, was das für eine Firma ist, mit der ich vielleicht nie zusammenarbeiten werde.
Scheiße, ich weiß es auch nicht, ist doch scheißegal, aber potenziell.
Aber ich habe, um da mal die Kehrseite zu sagen, auch schon mit Firmen gesprochen und mit vor allen Dingen Marketingleuten, die ganz explizit sagten, nein, wir arbeiten nicht mit Influencern dieser Art zusammen, weil wir nur verarscht werden. Und da muss ich ganz klar in die Hände klatschen, ein weiterer Kunde, der potenziell, oder eine weitere Firma, die sich aus dem Fenster lehnt, neue Wege bestreiten will, Werbung, das ist ja wichtig, Platzierung, Aufmerksamkeit, die dann so behandelt wird, die dann mit dieser Art von Disrespect, mit dieser Art von offenem Betrug, wie wir es jetzt einfach nennen können, behandelt wird, da muss ich ganz klar sagen, Chapeau. Wer das nicht versteht, dass das nur Betrug sein kann, der dem ist nicht zu helfen, und mir fehlen die Worte da. Also ich würde schlimmere Sachen sagen, aber ich will schlimmere Sachen nicht sagen.
Ja, man muss denjenigen ja nicht beleidigen. Also vielleicht fehlt ihm einfach nur die Weitsicht, und der ist da auf einen kleinen Taler aus, den er damit verdienen kann, aber versuch dich einfach mal in die Position der Firma zu versetzen, du kleiner Quasselkopf. Versuch dich doch mal in die Situation zu versetzen, dass du Inhaber oder Marketingbeauftragter einer Firma bist, die Werbeleistung kaufen möchte. Würdest du dann bei deinem eigenen Kanal Werbung kaufen, wenn du weißt, dass niemand von diesen Zahlen wirklich da ist und die Werbung mitbekommt, und damit verbrennst du Kunden? Das ist also dieses Prinzip, dass man Platzierungen an Frontpage-Streamer verkauft, das ist ja so alt, wie die Frontpage selber ist. Das machen ja super viele. Viele machen es bewusst, viele machen es unbewusst, aber
viele haben eine eigene Agentur dafür.
Und es gibt sogar eigene Agenturen, die das machen. Die bewusst, die sich sehr ärgern, dass Twitch die Frontpage geändert hat, weil die hatten ihre sicheren Plätze. Und das ist, damit verbrennst du Kunden, weil als Kunde bewertest du solche Kampagnen. Du nimmst dir dann die Summe an Geld, die du investiert hast, und stellst das gleich mit der tatsächlich erreichten Werbeleistung. Wie viele Leute sind auf dein Produkt aufmerksam geworden? Wie viele haben den Link angeklickt? Wie viele haben vielleicht sogar ein Produkt gekauft? Bei wie vielen hinterlässt diese Werbung eine Spur? Und das ist bei solchen Frontpage-Streamern gleich null.
Gibt's so einen Begriff für die Conversion, um genau zu sein?
Genau,
also wie ist die
Conversion, Transition, kannst du nennen, wie du möchtest, aber geht's darum, wie viele der Zuschauer, bei wie vielen dieser Zuschauer, wie viele deiner Zuschauer bringst du dazu, diesen Link anzuklicken? Das ist Conversion. Und dann, also das ist Transition, und Conversion ist dann, wie viele dieser Klicks kaufen dann das Produkt. Da geht's dann nur im Sales-Bereich. Aber es geht ja auch, Branding ist ja auch ein wichtiger Punkt, weißt du, bei vielen Firmen geht's ja nur darum, geht's ja nicht um den direkten Erstverkauf, sondern darum, dass du dass du den Leuten die Marke branding-technisch ins Gesicht klatscht und dass die das dann kaufen, wenn sie es benötigen, weil sie die Marke sofort im Kopf haben, wenn sie an ein Produkt denken. Und egal, wie man das betrachtet, egal, welche Werbeleistung man wirklich haben möchte, du kriegst keine davon, wenn du da eine Platzierung kaufst. Und für mich als jemanden, der ebenfalls das Bounty Board hat und jetzt zweimal genutzt hat innerhalb von anderthalb Jahren oder so, aber potenziell nutzen würde, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Für mich ist das terrible. Das ist so, das muss auch für Twitch terrible sein. Twitch sollte da meiner Meinung nach, und das sage ich ganz klar und ganz offen, sollte da reinfahren. Und zwar mit aller Gewalt. Denn Twitch weiß sehr wohl, dass diese Frontpage-Zahlen keine Wirkung haben. Und wenn jemand dreist genug ist, seinen toten Kanal, relevanztechnisch toten Kanal, auf dem man vielleicht für Hightech-Computer Werbung macht, was er ja auch macht, ne, wie jeder 20 Zuschauer-Streamer. Vielleicht da kann er Werbung für machen, aber da kriegt er nichts für. Und jetzt lässt er sich auf dem Bounty-Board da dick irgendeinen Scheiß auszahlen, für eine Leistung, die er nicht erbringt. Und er fühlt sich dabei nicht schuldig und will sogar Props dafür haben, dass er ehrlich ist. Oder für mich ist das Betrug. Für mich ist das strafrechtlich relevant, was da passiert. Und ich kann das nicht hart genug kritisieren. Ich finde das ekelhaft und widerlich und meiner Meinung nach sollte da sowohl die Firma als auch Twitch tätig werden, um gegen sowas vorzugehen.
Ich bin halt mega abgefuckt bei sowas. Ich bin wirklich mega abgefuckt, weil es jedes Mal, wenn so ein Affe daherkommt und meint, irgendwie so einen cleveren Move machen zu müssen, und davon gibt's leider viel zu viele, die dann einfach mit Firmen zusammenarbeiten und da sich für besonders schlau halten, sich für besonders intelligent und dann besondere Zahlen hochrechnen. Jedes Mal, wenn das passiert, dann leiden halt die Leute darunter, die das versuchen, kredibil zu machen, die das versuchen, authentisch vielleicht nicht, aber die versuchen, das professionell zu machen. Die versuchen, ehrlich, transparent und mit offenen Karten dem Partner gegenüber klarzustellen, wie das mit sich selbst ist, was man für Gedanken hat, wie die Zahlen aussehen, wie nachvollziehbar die Zahlen sind. Und es ist so unglaublich traurig und erniedrigend einfach, weil am Ende gesagt wird, der Streamer X, und du bist auch einer. So, du bist selber, obwohl du nichts damit zu tun hast, bist du auch einer. Und dann wirst du halt in diese Schublade gesetzt und es ist nachvollziehbar, dass das passiert. Und ich kann mich nicht beschweren, da wenn ich so verarscht werden würde, würde ich das auch machen. Und wenn ich so, und da sind wir wieder bei versetz dich in die Lage, wenn ich als Firma, als Mitarbeiter oder als eventuell jemand, der sein eigenes Geld in sowas investiert, so behandelt werden würde, würde ich auch nie wieder mit einem kleinen Finger sowas anfassen. Und es ist erniedrigend, es ist beleidigend, es ist frech, dass diese Antwort kam. Es ist frech, dass da überhaupt nicht eingeschaltet wird.
Ich fühle das. Ich habe keine Worte dafür.
Ich habe mich eben gerade in Rage geredet und das hat man ja auch gemerkt. Aber das, was du jetzt hier so darstellst, ist einfach für mich der finale Akt, wo ich hier einfach nur sitze und sage, in Enttäuschung und wie kann jemand so, und das ist ja auch das, was passiert. Wenn du Twitch-Partner bist, dann repräsentierst du irgendwo immer die Plattform. Ich weiß, es gibt Tausende. Ich weiß, die Maßstäbe sind gering. Aber Motherfucker, Alter. Oh, wenn wir beide, du und ich, groß genug sind, damit das bekannt wird und das Potenzial ist da und der Werbeträger das merkt, dann auf Wiedersehen. Herzlichen Glückwunsch. Da wird vielleicht nochmal ein Gespräch stattfinden. Vielleicht hast du auch Glück und es passiert nicht. Wir werden da die Trommel auf jeden Fall mal schlagen und mal gucken, was die Wellen, die dadurch ausgelöst werden, wen erreichen. Ich werde mir selber mal angucken, welcher Partner das war, denn da habe ich Interesse dran. Und dann werden wir vielleicht zumindest Bewusstsein schaffen, denn das ist einfach Verarsche, Alter.
Es geht hier nicht darum, jemanden zu diffamieren, es geht nicht darum, jemanden zu beleidigen.
Darum haben wir den Namen ja noch gar nicht gesagt.
Der Name spielt keine Rolle. Der Name spielt keine Rolle. Wir werden das wahrscheinlich, der Name wird eine Rolle spielen, wir werden das noch, ihr werdet da wohl spitzfindig genug sein, wenn ihr da interessiert seid, aber es geht ja nicht darum, jemanden zu beleidigen, weil es geht mir auch nicht darum, die Privatperson zu beleidigen, die kenne ich gar nicht. Und das bringt ja auch nichts. Und da bin ich auch froh, dass wir beide begriffen haben, dass das einfach nichts bringt, weil wir diffamieren unsere eigene Meinung, wenn wir die einfach einen dummen Hurensohn nennen und es dann dabei belassen. Wir bringen unsere eigenen Marke und auch wir können viel mehr schaden, wenn wir versuchen, sachlich aufzuzeigen, warum wir das moralisch und wirtschaftlich verwerflich finden. Und das hat einen deutlich größeren Nutzen. Deutlich größeren Nutzen.
Ja, also wie sehr kann man in die Scheiße, also wie viel Scheiße möchtest du in der Hand haben?
Alle.
Du möchtest alle in der Hand haben, so, ja. So fühlt es sich an. Ich bin auch schon durch, ich habe keinen Bock mehr. Alter, ich werde mir das jetzt hier nochmal reinziehen, ich werde hoffen, dass das wirklich nur Spaß ist. Ich weiß aber, dass es kein Spaß ist und dann werde ich mir dann, großartig.
Ich habe jetzt schon, was wir gleich machen werde, ist, ich werde gleich den Retreat with Comment Knopf auf Twitter drücken.
Den guten alten Drüko, Alter.
Und dann werde ich mal einen schmackhaften Drüko formulieren, der K.O. in K.A. bedeutet. Ja.
Ja. Ich muss mir auf Instagram gleich erstmal. Ich werde
Zwei-Frontenkrieg.
Ich werde ja Zwei-Frontenkrieg.
Ja, aber wir schießen jetzt auf Twitter und Instagram, Freunde.
Naja, natürlich, so sieht's doch, so ist es doch gedacht. Es bringt nichts, wenn man die Leute auf einer Plattform doppelt belastet. Jetzt haben wir einen weißen Hai, jetzt haben wir den Hai auf Instagram und jetzt haben wir den Hai auf Twitter, so.
Falls ihr weiblich seid und funkelt und das Ganze für uns in dritter Instanz auf TikTok übernehmen wollt, dann meldet euch. @AlmanArabiker. Wie ist unser erste Gmail, glaube ich, ne?
Ja, almanarabica@gmail.com.
Meldet euch, wenn ihr weibliche TikTok-Influencer seid, die gerne mal da auch richtig reinfahren wollen.
Na klar. So, das war's auch heute schon wieder mit der Folge. Ich werde mich jetzt hier verabschieden, wütend, aufgebracht. Aber dennoch sehe ich auf diese Folge zurück und muss sagen, ich habe sehr viel gelacht. Chris Ares PR-Kampagne rotiert. Und wir haben wieder abgeliefert. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Und wir sind am Montag wieder für euch da mit dem Fun Fact, der random Fun Fact, der kommt gleich noch von Karl, aber ich bin raus. Tschüss.
Ja. Innerhalb der Europäischen Union exportiert Ungarn am meisten Nilpferde. Ja, das Unnützer geht's halt wirklich nicht. Ne? Freunde, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag schon wieder. Macht's gut. Kuss.